Deutschlandfunk.
Super, dass ihr dabei seid. Ich bin Katja Weber, ihr seid im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. In unserem Wissenschaftspodcast findet ihr zweimal pro Woche ausgezeichnete, eben wissenschaftliche Vorträge. Hier gibt es ganz viel Tiefe und Hintergrund zu Themen, die uns im Alltag beschäftigen. Wie zum Beispiel zur Frage, was wissen wir denn eigentlich über Grönland? Klar, da ist die Aktualität, also Donald Trump mit seinem Hunger und seinen imperialen Bestrebungen.
But now what I'm asking for is a piece of ice, cold and poorly located.
So hat er Grönland im Januar 2026 beschrieben. Da war er im schweizerischen Davos zum Weltwirtschaftsforum. Aber schon 2019, also während seiner ersten Amtszeit als US-Präsident, hat er kundgetan, dass er oder dass die Vereinigten Staaten Grönland haben wollen, haben müssen. Vielleicht habt ihr, wie ich, mal auf der Weltkarte nachgeguckt und wart beeindruckt, dass diese größte Insel der Erde da oben im Nordatlantik, dass die wirklich enorm groß ist. Riesengroß. Ihr wisst, die grönländische Bevölkerung verwaltet sich selbst, aber die Insel gehört zum Königreich Dänemark als sichtbares Zeichen der Kolonialgeschichte. Aber jetzt gehen wir sehr, sehr, sehr viel tiefer rein in die grönländische Geschichte, in die Geschichte der Kolonialisierung und in das, was jetzt durch Trump in Bewegung kommt.
Ein Zufall der Geschichte, dass die Dänen letztendlich Grönland behielten. Alle Grönländer, die in den 50er, 60er, 70er Jahren aufgewachsen sind, haben irgendeine Form der Übergriffigkeit erfahren oder der Entmündigung. Das sind nicht Ausnahmen, wie man oft hört, es sind alle. Da ist auf der einen Seite der Druck von den USA und auf der anderen Seite ist der Druck aus Grönland. Nicht? Also die USA wollen Grönland haben. Und die Grönländer verstehen es, diese offensichtliche Aufwertung für ihre Sache nutzbar zu machen.
Ebbe Volkwarzen habt ihr hier gehört. Er war von 2016 bis 2025 Professor für Kulturgeschichte in Nuuk an der Uni in Grönlands Hauptstadt. Er ist Skandinavist und Kulturwissenschaftler. Ende 25 ist er wieder nach Deutschland gezogen und jetzt verantwortet er die Bereiche Politik, Gesellschaft und Geschichte bei der Volkshochschule Offenbach. Und hat dort gleich mal am 12. Februar 2026 einen Vortrag zu dem Thema gehalten, das wieder auf den Radar der Aktualität gekommen ist. Durch Trumps Beharren darauf, dass Grönland über kurz oder lang US-amerikanisch werden müsse. Volkwarzens Vortrag heißt Grönland zwischen Geopolitik und Dekolonialisierung. Darin spannt er einen weiten Bogen von der allerersten Besiedlung bis zu den Schlagzeilen unserer Tage. Dieser Bogen passt aber nicht in eine Hörsaalausgabe. Aber in zweien macht er sich ganz ausgezeichnet. Das hier ist Teil 1 in unserem Grundkurs Grönland. Hier erfahrt ihr jetzt eine Menge über die Daten, über die Fakten und vor allem zur Geschichte Grönlands. Volkwarzen beginnt mit einer These, die mich hat aufhorchen lassen. Diese riesige Insel im Nordatlantik mit ihren 56.000 Einwohnern, mit viel Eis, mit viel Wasser drumherum, die ist Avantgarde, sagt er.
Ich glaube, man kann so grundsätzlich sagen, dass sich viele der Herausforderungen globaler Art, die wir hier auch diskutieren oder in Kürze diskutieren werden, in Grönland immer schon einige Jahre früher zeigen. Da ist auf der einen Seite natürlich das große Thema Klimawandel, was ja inzwischen fast schon ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, aber in Grönland sich tagtäglich bemerkbar macht, auch im ganz konkreten Leben der Menschen dort. Dann ist da das Thema der Geopolitik, die Rückkehr der großen Interessenssphären, ja, also die Großmächte, die wieder in Räumen denken, über die sie Einfluss haben möchten. Und Grönland liegt, was manche gar nicht so vor Augen haben, ja, auf dem nordamerikanischen Kontinent. Aber es sind noch weitere Themen, die Rohstofffrage, die seltenen Erden, die wiederum für die Energiewende so notwendig sind, die Energiewende, die wiederum nötig wird angesichts des Klimawandels, aber die Frage der Rohstoffe, die für diese Batterien und so weiter, die Turbinen benötigt werden, die lassen sich nicht immer so nachhaltig abbauen, und auch die indigenen Bevölkerung, die in diesen Gebieten leben, haben dann oftmals das Nachsehen. Auch da ein großer Konflikt, dem wir uns noch in Zukunft viel beschäftigen werden. Ja, und die indigenen Bevölkerung habe ich schon genannt. Wir leben in einer Zeit, wo auf der ganzen Welt ehemals kolonisierte Völker, indigene Bevölkerung, ihre Stimme erheben, zum Glück Rechte einfordern und sich nicht mehr vom Westen vorschreiben lassen, wie sie auf die Welt zu blicken haben und wie sie ihren Alltag und ihr politisches Gemeinwesen gestalten. Und all diese Entwicklungen sind in den letzten Jahren, also die letzten 10 Jahre, die ich das Privileg hatte, das live miterleben zu dürfen, haben an Tempo unglaublich zugenommen. Und ein Fokus, den ich immer gerne setze jetzt, wo die ganze Welt auf einmal wieder über Grönland spricht, ist, dass man diese komplexen Entwicklungen, Dynamiken, die da stattfinden, nur in ihrem Zusammenspiel, in ihrer Verflechtung miteinander verstehen kann. Also es gibt viele, die sich mit der harten Geopolitik beschäftigen, mit den militärischen Interessen und der Lage der Insel, strategische Erwägungen, vor allem in der Politikwissenschaft. Aber die kennen sich in der Regel nicht so sehr mit den kulturhistorischen Gegebenheiten aus. Alles, was in den Bereich Erinnerungspolitik, Identität und Dekolonisierung unter anderem fällt. Aber beide Entwicklungen haben sich in Grönland zu einer Dynamik verschmolzen, wo man gar nicht sagen kann, ist das eine jetzt wichtiger als das andere, weil nur zusammen sich die global politische Lage für Grönland ergibt, die eben nicht nur die Menschen dort vor Ort seit Wochen, Monaten, ja eigentlich seit Jahren beschäftigt und um den Schlaf bringt, sondern inzwischen auch in den Hauptstädten der Welt, nicht zuletzt auch in Europa, als ein wirklich ausschlaggebendes Thema angesehen wird. Nicht zuletzt, was den Fortbestand des transatlantischen Bündnisses angeht mit den Amerikanern, aber auch der NATO als das Verteidigungsbündnis, was wir über die Jahrzehnte ja als eine Selbstverständlichkeit angenommen haben. Ich will heute versuchen, einen möglichst weiten Rundumschlag zu machen. Das wird sich so ein bisschen in drei Teile gliedern. Zunächst einmal kommen wir nicht umhin, uns ein klein wenig mit der Geschichte Grönlands zu beschäftigen. Aber ich bemühe mich auf die Punkte zu beschränken, die für das Verständnis der heutigen Situation wichtig sind. Und dann würde ich im Anschluss versuchen, diese Entwicklung, die ich gerade schon skizziert habe, der letzten 4, 5, 6 Jahre zu beschreiben, was ist da in Grönland geschehen, und zum Schluss, wo kommen wir hin, was ist der Status jetzt? Meine, die Aufmerksamkeit hat schon wieder ein bisschen nachgelassen. Inzwischen redet Donald Trump nicht mehr jeden Tag über Grönland, aber die Krise ist vermutlich noch lange nicht vorbei. Da können wir am Ende mal versuchen, ein bisschen zu analysieren, wo wir eigentlich jetzt stehen, was da eigentlich passieren kann und was das für Grönland und nicht zuletzt auch für uns hier in Deutschland bedeutet. Grönland ist ein autonomer Bestandteil des Königreichs Dänemark. Es ist eine ehemalige dänische Kolonie und Grönland hat nur 56.000 Einwohner. Das sind ja nicht gerade viele, also ein riesiges Land mit einer sehr überschaubaren Bevölkerungszahl. Und von den Einwohnern, den 56.000, identifizieren sich fast 90% als Inuit, sind also eine indigene Bevölkerung. Amtssprache ist inzwischen nur Grönländisch, obwohl das Dänische eigentlich immer noch notwendig ist, um seinen Alltag dort bestreiten zu können. Es ist die inoffizielle Sprache der Elite, der Verwaltung. Insofern Sprache ist ein ganz großes Konfliktthema schon immer gewesen. Und die Hauptstadt, in der auch ich die letzten 10 Jahre verbracht habe, ist Nuuk mit 20.000 Einwohnern. Mit Abstand die größte Stadt in Grönland, wo man auch eine Infrastruktur vorfindet, die europäischem oder sagen wir mal lieber nordeuropäischem Leben jetzt gar nicht so unähnlich ist. Also sie bekommen alles, was sie im Alltag gerne haben möchten. Ansonsten müssen sie es alle bestellen und die Post bringt es ihnen. Aber das ist auch eine Ausnahme. Grönland hat 74 Siedlungen und die meisten davon sind wesentlich kleiner. Also das sind Dörfer mit 100, 200 Einwohnern, einem kleinen Laden, wo sie mitnichten alles bekommen, was sie zum Leben brauchen. Also wenn sie dort leben, sind sie schon darauf angewiesen zu jagen und zu fischen. Also einen gewissen Teil ihrer Nahrung selbst aus der Natur bereitzustellen, also eine Form der Subsistenzwirtschaft. Und wenn ich immer gefragt werde, was eigentlich das Element ist, was das Leben in Grönland am meisten von dem in Europa unterscheidet, dann sage ich, das ist es eben nicht die größte Insel der Welt oder gefühlt ist es nicht die größte Insel der Welt, was man ja oft in den Nachrichten hört dieser Tage. Es ist eigentlich eher ein Archipel, also ein Meer aus kleinen Inseln, so fühlt es sich zumindest an. Denn keine Siedlung in Grönland ist mit einer anderen durch eine Straße verbunden. Das heißt, wenn Sie den Ort, in dem Sie leben, verlassen möchten, müssen Sie entweder mit dem eigenen Boot fahren oder Sie müssen einen Inlandsflug buchen. Das alles macht jede grönländische Stadt eigentlich gefühlt zu einer Insel. Und ganz im Norden, um die Siedlung Qaanaaq, benutzt man im Winter Hundeschlitten, um über das zugefrorene Meereis zu fahren. Also das Eis ist da keine Barriere, sondern eigentlich die Zeit des Meereises ist die Zeit, wo man reisen kann und einander besuchen kann und miteinander in Austausch treten kann. Das alles ist durch den Klimawandel in der Tat stark gefährdet. Also, das ist nur zum Einstieg so ein bisschen Ihnen zu zeigen, was das für ein Land ist, um das es hier geht. Und naja, wenn jetzt von Rohstoffen die Rede ist, ganz gewiss gibt es in Grönland viele wertvolle Rohstoffe und dadurch, dass eben dieses Inlandseis, das 85% der Fläche Grönlands bedeckt, das ist eigentlich ein großer Gletscher, so wie Sie das vielleicht aus den Alpen kennen, ja. Dadurch, dass dieser Gletscher allmählich schmilzt, entstehen viele Probleme, aber es entsteht eben auch das Phänomen, dass einige der Rohstoffe allmählich zugänglich werden und in der Tat geborgen werden könnten, nicht zuletzt die so wichtigen seltenen Erden. Aber was vielleicht manch einer in Washington und anderswo übersieht, ist eben die spärliche Infrastruktur, denn die seltenen Erden und alles andere, was man gerne kapitalisieren möchte, liegt ja nicht am Stadtrand von Nuuk, sondern irgendwo in der Landschaft, wo es keine Straßen und keine Häfen gibt, die zunächst einmal angelegt werden müssten. Also alles, was man in Grönland bergbautechnisch sich vornehmen möchte, ist mit unglaublichen Kosten verbunden. Und das hat ja bisher auch verhindert, dass es zu großen Bergbauprojekten gekommen ist. Ich fange ganz früh an, aber ich verspreche Ihnen, es wird nicht zu lange dauern. Denn die Frage, warum Grönland eigentlich zu Dänemark gehört, die ist ja nicht zuletzt von Donald Trump in den letzten Wochen immer wieder aufgeworfen worden, wo er ja unter anderem den dänischen Anspruch auf Grönland in Frage stellte. Etwas, was in Grönland übrigens ganz gut ankommt, denn das tun die Grönländer durchaus auch. Aber warum gehören diese Länder eigentlich historisch zusammen? Und ja, man muss sagen, dass Grönland seit über 4000 Jahren von Menschen besiedelt ist. Die nennt man in der Archäologie heute paläo-inuitische Kulturen. Früher hat man paläo-eskimoische Kulturen gesagt, das tut man inzwischen nicht mehr. Paläo heißt irgendwie so urzeitlich, ja, also vor den heutigen Inuit. Das sind Gruppen von Menschen gewesen, die da gelebt haben, auch auf unterschiedliche Weise ihren Lebenswandel betrieben haben und dann immer wieder verschwunden sind. Also es gibt keine Kontinuität zwischen diesen Gruppen und den heutigen Bewohnern Grönlands. Diese gibt es aber sehr wohl zwischen den Inuit der sogenannten Thule-Kultur. Und diese Leute kamen um 1200 nach Christi Geburt nach Grönland. Also das ist die Zeit, die wir Mittelalter nennen. Das sind eben die Vorfahren der heutigen Grönländer, die sich durch ihre Kulturtechniken des Kajakfanges ausgezeichnet hatten, die Schlittenhunde dabei hatten und eben ja alle diese Kulturtechniken, die wir eigentlich heute in Grönland noch kennen, da etabliert haben. Also diese Leute sind von Alaska über das, was wir heute Kanada nennen, in den Norden Grönlands über das gefrorene Eis eingewandert. Also die Besiedlung hat immer von Norden aus stattgefunden. Und da sehen Sie eben, dass das gefrorene Eis zwischen Kanada und Grönland eben eine Verbindung war und nicht etwa etwas Trennendes. Ja. Diese Inuit, wie gesagt, seit 1200 im Land, trafen vermutlich im größeren Umfang auf eine Siedlergruppe, die von Süden kam. Und diese Leute waren, das wissen wir, weil die Schriften hinterlassen haben, anders als die Inuit, seit 982, also seit dem Frühmittelalter im Lande. Und das waren die sogenannten Norönen Siedler, im Volksmund auch Wikinger genannt, die von Island her auch die nordamerikanischen Gebiete erreicht hatten, Neufundland unter anderem. Aber vor allem haben sie sich in Grönland niedergelassen und die haben in Grönland auch diesen Namen gegeben, das grüne Land. Das ist tatsächlich sinnvoll, weil Grönland damals viel wärmer war und man da tatsächlich im Süden Ackerbau betreiben konnte. Und Südgrönland kann im Sommer auch wirklich schön grün sein. Das stellt man sich vielleicht anders vor. Also der Süden Grönlands ist durchaus mild klimatisch im Sommer und war es wohl damals in noch größerem Umfang. Also das waren Bauern, die von Island aus darüber gekommen sind und da ein fruchtbares Land vorfanden. Und diese Isländer oder wie wollen wir sie nennen, Nordeuropäer, Skandinavier, die trafen dann irgendwann oder ganz genau im Jahr 1261, also im tiefsten Mittelalter, ein Abkommen mit dem norwegischen König, dass sie sich ihm unterwerfen würden. Und im Gegenzug wurden sie aus Bergen in Norwegen mit Getreide und anderen wichtigen Waren versorgt. So, spulen wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Gab es die Kalmar-Union, Dänemark, Schweden und Norwegen gehörten dynastisch denn für 200 Jahre etwa zusammen. Danach gab es eine Personalunion zwischen Norwegen und Dänemark. Sie sehen, also der Grund, dass Dänemark irgendwann mit dem Hoheitsrecht über Grönland dastand, liegt an diesen norwegischen dynastischen Verbindungen. Also Norwegen hatte den ursprünglichen Kontakt mit den skandinavischen Siedlern geschlossen und 1814, als dann die Personalunion zwischen Dänemark und Norwegen sich auflöste, blieb Grönland und übrigens auch Island und die Färöerinseln, das dritte Glied in dieser nordatlantischen Inselkette, blieb dann bei Dänemark. Also es ist eher ein Zufall der Geschichte, dass die Dänen letztendlich Grönland behielten. Aber diese skandinavischen Siedler, die blieben schon für ein paar hundert Jahre, aber nicht dauerhaft da. Wir wissen gar nicht genau, warum sie verschwanden. Vermutlich eine Mischung aus für sie sehr ungünstigen Umständen. Das Klima wurde wieder rauer. Den Ackerbau konnten sie nicht betreiben. In Europa gab es die Pest, die vermutlich die Versorgung mit Handelsgütern aus Norwegen schwieriger machte. Und die Grönländer behaupten, sie hätten die Skandinavier alle totgeschlagen. Also es gibt da durchaus unterschiedliche Erzählungen. Das Verschwinden der skandinavischen Siedler taugt also heute noch für unterschiedliche Geschichtsbilder und mythische Verklärungen. Aber nach 1408 haben sie keine schriftlichen Quellen mehr hinterlassen. Insofern waren dann die Inuit ab 1400 vermutlich alleine in Grönland und blieben es auch für 300 Jahre. Das sollte aber eben nicht so bleiben. Wir sprechen heute über Geopolitik. Ja, was ist das eigentlich? Manche sagen, Geopolitik sei nur ein schöner Begriff für Neokolonialismus. Wir sprechen über Rohstoffinteressen, kritische Güter und Waren. Und eigentlich gab es schon viel früher eine Phase, wo Grönland und die Waren, die man dort in den Gewässern kapitalisieren konnte, hoch gefragt waren. Es gab auch schon früher mal eine Phase der Globalisierung und das fällt genau in diese Zeit, wo die Verbindung zwischen Grönland und Skandinavien abgebrochen war. Da gab es englische, holländische, baskische Schiffe, die auf dem Weg in den Nordatlantik waren, um dort Wale zu fangen. Warum war man an Walen interessiert, ja aus ähnlichen Interessen, aus denen man heute an seltenen Erden interessiert ist. Es war einfach eine begehrte Ware. Aus Walen konnte man unglaublich viele Dinge herstellen, vor allem aus dem Fett der Tiere, pharmazeutische Produkte, Salben, vor allem ein Öl, mit dem man die wachsenden Metropolen der europäischen Großstädte beleuchtete. London, Paris, Wien, Berlin, die Straßenlampen wurden mit Waltran aus Grönland beleuchtet. Das heißt, die Engländer, die Holländer, die Friesen waren auch dabei aus dem ostfriesischen Bereich, verdienten viel Geld mit ihren gefährlichen Fahrten nach Grönland. Und die Dänen hatten das Nachsehen. Sie waren ja keinen Atlantikanrainer, Aber sie besannen sich in dieser Zeit doch auf diese alte Verbindung und sagten, Moment mal, eigentlich ist das doch unser historisches Gebiet. Insofern schickte das dänische Königshaus immer wieder Expeditionen nach Grönland. Es wurden auch Grönländer, Inuit, verschleppt und in Kopenhagen dem König vorgeführt als Untertanen. Da gibt es verschiedene Berichte. Aber Dänemark war eigentlich spät dran, in dieses Walfangabenteuer einzusteigen, holte dann aber auf und als Dänemark in eine Walfangflotte investiert hatte, waren gar keine Wale mehr übrig. Die hatten die Holländer und die Briten beinahe ausgerottet. Und so besann man sich stattdessen auf die Kapitalisierung des Robbenfanges. Und aus Robben konnte man ganz ähnliche Dinge herstellen wie aus Walen, bloß dass ja, die Tiere etwas kleiner sind. Aber die Dänen stiegen dann in den Robbenfang ein. Als dann im Jahr 1721, und das ist das entscheidende Jahr, weil da die dänische Kolonisierung Grönlands beginnt, ein norwegischer Missionar, Hans Ede, sich an den dänischen König wandte und sagte, er würde gerne nach Grönland aufbrechen, um die armen Heiden dort zu missionieren, konnte er den König relativ schnell von diesem Vorhaben überzeugen, vermutlich weniger aus missionsideologischen Gründen, sondern aus ökonomischen Gründen, denn der König sah es als ganz praktisch an, wenn sich da in Grönland wieder dauerhaft ein Vertreter des dänischen Reiches niederlassen würde, natürlich aus Handelsinteressen. Und so begann eben diese Missionierung der Inuit. Ganz genau wusste Hans Ede nicht, was das eigentlich für Leute waren. Er hatte über sie gelesen in den Berichten der englischen und holländischen Expeditionsreisenden. Vielleicht waren es ja auch noch Nachfahren von diesen verschollenen Skandinaviern. Aber im Großen und Ganzen war Hans Ede schon zufrieden mit dem Gedanken, auch wilde, edle Wilde, indigene Heiden, wie er sie nannte, zu bekehren. Denn er war mit dem Konzept der Fremdenmission durchaus vertraut. Und dann entwickelte sich eben, das will ich jetzt im Schnelldurchgang machen, diese eigentliche Kolonialzeit, ein Handelswesen in Grönland, womit man viel Geld verdiente. Also neben der Mission gab es immer diesen Handel. Es wurde ein Monopolhandel errichtet. Das Handelsmonopol war wirksam bis 1950, also wirklich bis in die moderne Zeit. Zwischen 1774 und 1950 war Grönland eine völlig nach außen hin abgeriegelte Kolonie. Es wurde niemand ins Land gelassen und es wurde niemand herausgelassen. Also es war wirklich ein abgeschlossenes Territorium. Nun sind wir im 19. Jahrhundert und da passiert ja etwas mit diesem kleinen Dänemark. Also ich denke, es macht Sinn, ganz kurz auf diese dänische Nationalgeschichte einzugehen, weil sie so wichtig ist, um die Befindlichkeiten auch zu verstehen, die da heute in diesem Dreieckskonflikt USA, Dänemark, Grönland im Spiel sind. Also Dänemark war einmal ein mittelgroßes Imperium. Heute ist es ein sehr kleines Land, wie Sie vermutlich alle wissen. Aber das war nicht immer der Fall. Dänemark gehörte nicht zu den ganz großen Kolonialimperien, aber durchaus zu den mittelgroßen. Es hatte Kolonien in der Karibik, es hatte Stützpunkte in Westafrika und eben auch in Indien und eben im Nordatlantik, Grönland, Island, die Färöer. Und dann gehörten ja auch noch Norwegen und Schleswig-Holstein zum Dänischen Reich. Ja, aber Dänemark war eben eine Handelsstation und es gab in dieser wirklich globalisierten Zeit des Imperialismus ein reges Netzwerk zwischen all diesen unterschiedlichsten Orten. Also man handelte natürlich mit Menschen in Afrika, die nach Karibien verschifft wurden, um da auf den Zuckerplantagen zu arbeiten. Und dann wurde der Rum wieder nach Dänemark und Flensburg und so weiter verschifft und der Zucker. Und von dort aus schiffte man wiederum Waffen nach Afrika. Ja. Und in Grönland, das war jetzt in diesem Dreieckshandel nicht so vertreten, gab es aber eben den Tran, den man heute oft vergisst, als wichtige, wertvolle Handelsware. Und in Indien gab es das Porzellan und die seltenen Gewürze und die Seide und all diese Dinge. Also Dänemark war eine Handelsnation und verstand sich als ein multiethnisches Land, ja, wo Deutsch gesprochen wurde, wo Norwegisch gesprochen wurde, wo Isländisch gesprochen wurde, wo auch Dänisch gesprochen wurde. aber eben nicht als dieser kleine Nationalstaat, der es heute ist. Und dann kam eben dieses 19. Jahrhundert und das ist für Dänemark eine Verlustepoche gewesen. Ja? Dänemark verliert binnen 100 Jahren im Großen und Ganzen fast alles. Es beginnt mit Norwegen und dann verkauft es seine Kolonien in Afrika und in Indien an Großbritannien. Dann 1864 die große Identitätskrise Dänemarks, das große Trauma bis heute, der Krieg um Schleswig-Holstein, Verlust ein Drittel der Landesfläche. 1917 verkauft es die Westindischen Inseln an die USA. Übrigens interessante Fußnote. Das letzte Mal, dass ein Land einem anderen Territorium im größeren Umfang abgekauft hat, war 1917. Und es waren die Amerikaner, die den Dänen eine Kolonie abgekauft haben. Das ist schon eine gewisse Ironie der Geschichte. Ja. Und in dem Kaufvertrag, auch das ist eine interessante Fußnote, mit dem Westindien-Kaufvertrag, also das waren diese drei karibischen Inseln voll von Zuckerplantagen, die übrigens dann auch nicht mehr rentabel waren, weil man inzwischen Zuckerrüben anbaute in Europa und dieses Zuckerrohr gar nicht mehr brauchte, dann kauften das die USA und in dem Kaufvertrag erkannten die USA tatsächlich Dänemarks Souveränität über Grönland an. Wenn Sie diese ganze Debatte, diesen ganzen Konflikt ein bisschen näher verfolgt haben, werden Sie vielleicht gehört haben, dass Donald Trump immer wieder von der Donroe-Doktrin gesprochen hat, womit er auf die tatsächlich existierende Monroe-Doktrin anspielte. Ja, das ist ein Schriftstück aus den USA von 1800, jetzt legen Sie mich bitte nicht aufs Jahr fest, 37 oder so, ja, also aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Da waren die USA ja gerade mal gut und gerne 50 Jahre unabhängig vom britischen Imperium. Ja, wenn man mal so schaut, 1837, was passierte eigentlich Anfang des 19. Jahrhunderts in Amerika, auf dem gesamten Kontinent, ich verrate es Ihnen, alle die Staaten, die wir heute in Südamerika kennen, von Brasilien über Chile bis Peru, erklärten so zwischen 1810 und 1820 ihre Unabhängigkeit von den spanischen und portugiesischen Kolonialmächten. Das waren nicht die indigenen Bevölkerung, die sich unabhängig erklärt, das war natürlich die weißen Siedlerbevölkerung, die sich von den europäischen Kolonialmächten loslösten. Aber es war eine Form, eine frühe Form der Dekolonisierung, die derer nicht unähnlich war, die die USA gegenüber Großbritannien durchlaufen hatten. Auch da waren es natürlich nicht die Native Americans, sondern wiederum die europäischen Siedler, die sich unabhängig erklärten. Aber die USA haben also 1937, als sie langsam eine Weltmacht wurden, für sich beschlossen, dass sie fortan keine europäischen Kolonialmächte auf dem Doppelkontinent mehr akzeptieren. Das heißt, es ging hauptsächlich darum, die Portugiesen und die Spanier und die Franzosen davon abzuschrecken, ihr ehemaliges Territorium in Südamerika zurückzuerobern. So. Und jetzt spricht dieser Donald Trump wieder von der Monroe bzw. der Donroe-Doktrin, ja, und meint damit ja, Grönland. Ja. Grönland liegt eben auch auf dem amerikanischen Doppelkontinent und er hat nur vergessen, dass die USA eben diese Ausnahme gemacht haben mit dem Vertrag von 1917, als man die karibischen Virgin Islands da gekauft hat, hat man den Dänen eben zugestanden, Territorium in Amerika zu besitzen, nämlich Grönland. Ja. Aber jetzt spielt er offenbar mit dem Gedanken, insofern ist das in dieser internen Logik sogar schlüssig, ja, die letzte europäische Kolonialmacht vom amerikanischen Kontinent zu entfernen. Und das sind in seinen Augen die Dänen. Also wie gesagt, wichtig ist zu verstehen, Dänemark im 19. Jahrhundert muss seine gesamte Staatsidentität völlig ändern. Von diesem multiethnischen Königreich, ja, Königreich, da geht es um die Loyalität zum König, nicht die Loyalität zu einer Nation, zu einer Sprache, sondern zum König, ja, hin zu dem kleinen Staat, den wir heute kennen, der ethnisch homogen ist, ja, wo alle Leute, die in den Staatsgrenzen leben, Dänisch sprechen, ja, weil alles andere ist ja verloren gegangen und wo man wirklich eine Identitätspolitik gepflegt hat, die dem Leitspruch entspricht, ein kleiner Staat zu sein, aber ein guter Staat. Ja. Dänemark ist klein und schwach, aber es ist nach innen gestärkt. Ein Staat, der sich später in diesem Vorzeige-Wohlfahrtsstaat entwickeln sollte. Also man hat eine Identität des Kleinseins, aber des Besserseins. Ich glaube, man kann den dänisch-grönländischen Konflikt überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht diese Eigenart der dänischen Nationalidentität kennt. Im Übrigen fällt auch die Inanspruchnahme des gesamten grönländischen Territoriums in das frühe 20. Jahrhundert. Also erst nachdem die USA Dänemarks Hoheitsrecht über Grönland anerkennen, erklärt Dänemark das gesamte grönländische Territorium für dänisch. Bis dahin hatte man nur diese einzelnen Siedlungen an der Küste als Kolonien betrachtet, nicht aber die gesamte Landmasse. Das geschieht 1921 am 200. Jahrestag der Kolonisierung. Da kommt zum ersten Mal ein dänischer König nach Grönland. Also wir sind da im 20. Jahrhundert. In dieser Zeit haben wir es also immer noch mit einer Politik zu tun. Wir dürfen es nicht vergessen. Was war das ökonomische Interesse? Das ökonomische Interesse war, die Grönländer sollen Robben fangen. Und das heißt, dass sie einen Lebensstil bewahren sollten, aus dänischer Perspektive, den sie schon seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden gepflegt hatten. Es war nicht im Interesse des dänischen Handels, dass die Grönländer in irgendeiner Weise europäisiert oder modernisiert werden, ne? Weil man eben auf die Expertise dieser Jägernation angewiesen war. Grönländer, die wie Matthias Storck, ein junger, gebildeter Lehrer, die gab es dann ja dann nachher auch, begannen politische Texte zu schreiben, die wollten was anderes. Die wollten Gleichberechtigung haben. Ja. Schon im frühen 20. Jahrhundert kann man in den Schriften von jungen grönländischen Autoren feststellen, dass sie eben diese Ungleichheit in der kolonialen Situation erkannten und dass sie Gleichberechtigung wollten. Und wie kann man die Gleichberechtigung erreichen? Indem man sich der dänischen Lebensrealität annähert. Das war der einzige Weg, den diese jungen Leute sehen konnten, denn sie kannten nichts anderes. Und außerdem waren ihnen ja immer erzählt worden, dass ihre eigene Kultur der dänischen gegenüber minderwertig war. Insofern die Illusion, wenn wir nur so werden wie die Dänen, dann sind wir gleichberechtigt. Ja? Insofern waren es, das ist eben ganz wichtig zu verstehen, in der Vorkriegszeit Grönländer, die Modernisierung forderten. Es waren Grönländer, die das Erlernen der dänischen Sprache forderten, was ihnen verwehrt worden war. Und es waren Grönländer, die eine Reformierung der Wirtschaft forderten, weg von der Subsistenzwirtschaft. Es war der dänische Staat, der all dies zurückhielt. Im Interesse des dänischen Staates war, dass die Grönländer vormodern blieben und Robben fingen. Das ist wichtig zu verstehen, was dann später passiert. Dann kommt die Zäsur des Zweiten Weltkrieges und die bedeutete für Grönland etwas anderes als für die meisten in Europa. Also Dänemark wurde, wie Sie vielleicht wissen, von den Deutschen, von den Nazis besetzt. Was bedeutete für Grönland, dass die Verbindung nach Dänemark von einem Tag auf den anderen unterbrochen war? Und inzwischen war man ja daran gewöhnt, aus Dänemark mit gewissen Waren versorgt zu werden. Insofern ein großes Problem, nicht nur für die Dänen, sondern auch für die Grönländer. Und dann gab es dieses berühmte Abkommen, das wurde auch in einem Spielfilm unlängst dargestellt, wie der dänische Gesandte in Washington, das ist der Stellvertreter des Botschafters, eigenmächtig ein Abkommen mit den USA unterzeichnete, ohne dafür eigentlich befugt zu sein. Aber die dänische Regierung war ja von den Deutschen infiltriert, insofern wurde sie von den USA nicht mehr anerkannt. Und er hat eben ein Abkommen unterzeichnet zur Verteidigung und zur Versorgung Grönlands. Insofern wurde Grönland auf freundliche Art von den Amerikanern besetzt im Zweiten Weltkrieg. Es wurde ein amerikanisches Konsulat eröffnet und die Amerikaner legten all diese Flughäfen an, die heute noch im Land sind. Also die großen internationalen Flughäfen in Grönland, bis auf den neuesten in Nuuk, der erst letztes Jahr eingeweiht wurde, die stammen alle noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist eben dieser wichtige militärstrategische Brückenkopf. Es wird schon da deutlich, man benötigt aus amerikanischer Sicht einen Zwischenstopp in Grönland, um Europa erreichen zu können. Ja, das war im Zweiten Weltkrieg gegen die Deutschen wichtig, im Kalten Krieg gegen die Russen. So, also für die Grönländer bedeutet das alles eine Öffnung. Sie erinnern sich, Grönland war diese abgeriegelte Kolonie, keiner durfte rein, keiner durfte raus. Und jetzt kamen die Amerikaner und hatten die berühmte braune Brause dabei, ja, und die Filterzigaretten mit dem roten Kreis, ja, und die Kaugummis und all diese Dinge, die man ja vorher nicht bekommen konnte. Ja, auch die Waren, die die dabei hatten, waren ja interessanter als das, was man im dänischen Kolonialhandel kaufen konnte. Man konnte Kleider bestellen, zum ersten Mal, ja, musste man seine Kleider nicht selber nähen aus Robbenfell und Rentierleder, sondern wenn man denn genug Robben erlegt hatte und in den Handel verkauft hatte, konnte man sie in bunten amerikanischen Katalogen bestellen. Ja? Also das war schon eine gewisse kulturelle Öffnung, hinter die man nach dem Krieg nicht zurückfallen wollte. Und das Verhältnis zu den Amerikanern ist insofern auch ambivalent. Also es gibt durchaus positive Erinnerungen an diese Zeit. Ja? Und dann, warum negativ 1953 wird eben diese Militärbasis ganz im Norden von Grönland eröffnet und da werden die nordgrönländischen Inukjuut, das ist nochmal eine eigene Gruppe, zwangsumgesiedelt. Also mit den Amerikanern ist sowohl eine Öffnung verbunden als auch eine Vertreibungsgeschichte. Insofern ein sehr zweischneidiges Gedächtnis an diese Zeit. So, die Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg werden sie gegründet. Was auch vielleicht nicht jedem präsent ist, die Vereinten Nationen forderten relativ schnell nach dem Zweiten Weltkrieg eine Entkolonisierung, eine Dekolonisierung. Das heißt, alle verbleibenden Kolonialmächte, das wissen wir auch, Frankreich hatte reichlich Kolonien, Großbritannien, Portugal, Holland, die Deutschen nicht mehr. All diese Kolonialmächte mussten jährlich einen Bericht abgeben darüber, wie es denn um die Entkolonisierung der abhängigen Gebiete bestellt war. Ein Ziel war, ja, dass die sich irgendwie selber verwalten können, also entweder selbstständig werden oder in freier Assoziierung mit den Kolonialmächten. Auf jeden Fall Selbstbestimmungsrecht sollten sie haben. Und auf dieser hässlichen Liste stand auch Dänemark, denn es hatte ja auch noch eine Kolonie, nämlich Grönland. Aber das habe ich Ihnen ja schon vorhin, deswegen habe ich das getan, so etwas umschweifig über diese dänische Nationalidentität erzählt, ja. Während Großbritannien, Britannia rules the wave und so weiter, ne, immer noch sehr stolz war, ein großes Imperium zu haben. Das war etwas, woraus man ja Stolz und Kraft erntete, hatte man in Dänemark ja diese Kleinstaatsmentalität. Ne? Also wir sind klein, aber gut. Und dazu passte es eben nicht, eine Kolonialmacht zu sein, sondern man war sehr unzufrieden mit der Vorstellung, dass die Vereinten Nationen der Meinung war, Grönland sei eine Kolonie. Denn in Dänemark hatte man sich schon die letzten Jahrzehnte eingeredet, Grönland sei noch gar keine Kolonie, weil wir behandeln die Grönländer ja viel besser als die anderen und so weiter. Ne? Das ist eine Erzählung, die in Dänemark bis heute zäh ist. Wenn Sie sich ein bisschen mit Kolonialgeschichte beschäftigen, kolonialen Selbstbildern, werden Sie feststellen, alle europäischen Länder haben diese Geschichte. Ja? Diese merkwürdige Erzählung davon, ja, der Kolonialismus sei doch eigentlich zum Nutzen der kolonisierten Bevölkerung gewesen. Ne? Sie können in die Quellen gehen, Sie finden es selbst bei den Belgiern, ja, die ja bekanntlich im Kongo mit eines der brutalsten Kolonialregimes realisiert haben. Also für die Legitimierung dieses Kolonialvorhabens haben alle europäischen Länder eine verklärte Erzählung, ja, konstruiert, um das eben vor sich selbst zu rechtfertigen. Und da ging es, das Jürgen Osterhammel nennt das immer so schön, die Zivilisierungsmission, nicht? Also die Vorstellung, dass die kolonisierte Kultur minderwertig ist und eben der westlichen Bildung und Zivilisation zur Zivilisierung bedürfe, um in einer vorgestellten Hierarchie eben auf das zivilisierte westliche Niveau aufzusteigen. Das ist die Legitimationsstrategie, die es eigentlich überall gibt. In Dänemark ist sie ein klein wenig zäher, ein klein wenig länger, vielleicht unhinterfragt, was auch daran liegt, dass dieses Verhältnis zu Grönland ja bis heute noch besteht, während die Dekolonisierung, die tatsächliche, ja in den anderen, im Falle der anderen europäischen Staaten weitestgehend abgeschlossen ist. Diese Vorstellung, die Ausnahme zu sein, ja, die nennt man in der Forschung, jetzt kommt ein schweres Wort, aber ist vielleicht doch ein interessanter Begriff, Exzeptionalismus. Exzeptionalismus ist die Vorstellung davon, anders, besser, gewesen zu sein. Ja? Die Vorstellung davon. Es ist also eine Ideologie, die nicht unbedingt einer Realität entsprechen muss. So, Dänemark will also unbedingt diesen Status einer Kolonialmacht loswerden, aber gleichzeitig will es natürlich nicht Grönland loswerden, denn auch schon damals wusste man um den geopolitischen Wert und die militärstrategische Bedeutung dieses Landes. Also macht man Folgendes, man überzeugt die Vereinten Nationen davon, dass man Grönland noch näher an den dänischen Staat heranholt, also nicht in die Selbstständigkeit entlässt oder eben Selbstverwaltungsmodell anbietet, sondern nein, man gliedert Grönland gleich ganz in den dänischen Staat ein. Also Grönland war dann ab 1953 in Dänemark sowas wie der Kreis Offenbach heute in Deutschland ist. Ne? Also eine gleichberechtigt, formal gleichberechtigte Provinz im dänischen Staat. Man verstieg sich sogar zu der Sprachpolitik von Norddänemark und Süddänemark zu sprechen. Also Süddänemark war das Dänemark, wie Sie es kennen, und Norddänemark, das war Grönland. Also man versuchte, den Vereinten Nationen zu suggerieren, dass es sich um ein und dasselbe Volk handelt. Die Inuit hätten seit 300 Jahren so viel Kontakt mit den Dänen gehabt, dass da überhaupt kein kultureller Unterschied mehr vorhanden sei und überhaupt, man hätte Kinder und Enkelkinder miteinander, was natürlich alles falsch war. Aber es hat geklappt, ja. Das gutmütige Dänemark hat damals das geschafft, was zum Beispiel die Portugiesen nicht geschafft haben. Die haben ähnliche Dinge probiert. Portugal hat Angola und Mosambik und seine afrikanischen Kolonien immer als eigene Provinzen des portugiesischen Staates betrachtet. Die Vereinten Nationen haben das nie akzeptiert, weil die Portugiesen Faschisten waren in der Zeit, um die es geht. Das wohlmeinende Dänemark mit seinem guten Ruf kam mit dieser Strategie durch. Und die Vereinten Nationen haben tatsächlich 1953 anerkannt, dass Grönland ein Teil von Dänemark ist und keine Kolonie mehr. Es gab eine Volksabstimmung in Dänemark. Die Grönländer hat man nicht gefragt. Und so war es dann. Und dann setzten diese drei berüchtigten Jahrzehnte ein, die 50er Jahre, die 60er Jahre, die 70er Jahre. Wenn Sie heute mit Grönländern sprechen und die Leute von der Kolonialzeit reden, dann meinen die in der Regel diese drei Jahrzehnte, weil das sind die, an die sie sich selber erinnern können oder ihre Eltern oder Großeltern erinnern können. Das ist im kollektiven Gedächtnis vorhanden. Das Paradoxe ist, die Kolonialzeit war de facto 1953 vorbei. Ja? Aber in Grönland der Kolonialismus meinen Kolonialzeit, dann ist es das, was da 1953 begann. Ne? Weil das haben sie als den tatsächlichen Beginn einer kolonialen Fremdbestimmung erlebt. Warum? Bis dato haben wir gehört, hat man den grönländischen Lebensstil eigentlich so belassen wie immer, weil man ja an dem Robbenspeck da interessiert war. Ja? Die Grönländer haben in der Regel gar keinen Kontakt mit Dänen gehabt. Da gab es einen Missionar, einen Arzt und einen Priester. Ja, ansonsten war es. Jetzt kamen auf einmal 10.000 dänische Handwerker nach Grönland. In der Regel junge Männer, die hatten auch keine Frauen dabei. Sie können sich vorstellen, was da passiert ist. Denn es ging jetzt darum, ja auch das einzulösen, was man den Vereinten Nationen versprochen hatte, nämlich den Lebensstil dieser Grönländer im 0,nichts an den des sich entwickelnden dänischen Wohlfahrtsstaats anzupassen. Denn es war ja ein und dasselbe Volk und es gab ja keine kulturellen Unterschiede mehr. Und Sie erinnern sich, die Grönländer hatten ja schon vor dem Krieg so ein bisschen Modernisierung und Öffnung gefordert. Dänemark hat das zurückgehalten. Jetzt gibt es eine 180-Grad-Wende in der dänischen Grönlandpolitik. Es sind die Dänen, die in 2 Jahren das nachholen wollen, was sie in 30 Jahren versäumt haben. Und die Grönländer merken relativ schnell, dass das, was sie seit Jahren eigentlich gefordert haben, nämlich Modernisierung, Assimilierung, mit dem Versprechen, danach endlich gleichwertig zu sein, dass sich das nicht einlösen lässt. Ja? Dass die Modernisierung zwar stattfindet und die Assimilation stattfindet, aber nicht unter ihren Prämissen. Also nicht, dass sie gefragt werden, wie möchten sie denn das haben. Nicht, dass sie daran beteiligt werden. Es wurden keine Grönländer ausgebildet, um diese Bauprojekte durchzuführen. Das waren Dänen, die für ein paar Jahre ins Land geholt wurden, dann wieder verschwanden, viel mehr Geld verdienten im Übrigen als ihre grönländischen Kollegen und so weiter. Um das kurz zu machen, und das darf ich sagen, weil ich mit vielen Menschen gesprochen habe über die Jahre, alle Grönländer, die in den 50er, 60er, 70er Jahren aufgewachsen sind, haben irgendeine Form der Übergriffigkeit erfahren oder der Entmündigung. Ja, das sind nicht Ausnahmen, wie man oft hört, es sind alle. Diese Übergriffigkeiten sind erst seit wenigen Jahren überhaupt thematisiert worden. Wir hatten hier 2021 eine Publikation, es ist inzwischen eine von mehreren, aber ich erinnere mich noch, das ist erst 5 Jahre her oder so, 4 Jahre her, wie kontrovers das damals noch diskutiert wurde, dass jemand so ein Buch schreibt. Ja, das ist eine dänische Journalistin, die wirklich ja einmal das System dieser einzelnen Maßnahmen, die da in den 60er, 70er Jahren geschehen sind, aufgezeigt hat und zu einer systemischen Erzählung verpackt hat. Also eben weg vom Mythos, alles, was in Grönland irgendwie schiefgelaufen sei, waren beklagenswerte Ausnahmen einer ansonsten erfolgreichen Modernisierungspolitik gewesen, hin zu einer stringenten Erzählung. Nein, es ging darum, die Grönländer zu assimilieren, um den Vereinten Nationen klarzumachen, wir sind keine Kolonialmacht. Also Adoptionen, die stattfanden. Man muss aufpassen, welche Begriffe man verwendet. Man müsste von Kindesentführungen sprechen, denn wenn Kinder ihren Eltern weggenommen werden, ohne dass die zustimmen, ist es eine Entführung. Zwangsumsiedlungen, Verschickungskinder, also Kinder, die im jungen Alter ihren Eltern entrissen werden, um in Dänemark an Internaten zu einer dänischsprachigen Elite herangezogen zu werden. Sprachpolitische Experimente, juristische Vaterlosigkeit, das sind die Kinder, die aus Verbindungen von grönländischen Frauen und dänischen Vätern gezeugt worden sind und die hatten bis vor kurzem nicht das Recht, ihre dänischen Väter zu identifizieren. Also das kurze Vergnügen für dänische Gastarbeiter in Grönland war mit keiner Verantwortung in irgendeiner Weise verbunden und diese Kinder wissen ja oftmals nicht einmal, wer ihre Geschwister sind, was auch gewisse Probleme mit sich bringen kann in Kleinsiedlungen. Ja, und dann vielleicht etwas, was ja auch hier in Deutschland durch die Medien gegangen ist und mit Sicherheit die eindrucksvollste, jetzt nicht im positiven Sinne, sondern ganz im Gegenteil, Einzelmaßnahme dieser Assimilationspolitiken war, dass man die Zwangsverhütung, Spiralenpolitik, wo man die Geburtenzahlen, die in dieser Zeit stark anstiegen, begrenzen wollte und der Hälfte aller jungen grönländischen Mädchen eine Spirale eingesetzt hat, ohne sie darüber aufzuklären und ohne ihre Zustimmung einzuholen. Und sehr viele davon gar nicht wussten, dass sie so eine Spirale implementiert bekommen hatten und zum Teil oder zu großen Zahlen auch nie wieder Kinder bekommen konnten, weil das Material, was man da verwendet hatte, für junge Mädchen gar nicht geeignet war. Das sind so diese Punkte, die jetzt so nach und nach ans Licht kommen. Eben diese Erzählung, diese zähe Erzählung vom wohlmeinenden Kolonialismus doch stark dekonstruieren. Wir wollen die Geschichte kurz zu Ende bringen. Es gibt in den 70er Jahren lauter werdende Forderungen nach Selbstbestimmung aufgrund verschiedener Maßnahmen, die auch damals schon Empörung hervorrufen. Erstaunlicherweise waren es noch gar nicht so sehr diese assimilationspolitischen Maßnahmen, sondern eher die Schließung von Siedlungen und die Mitgliedschaft Dänemarks in der EU, wo Grönland dann nachher wieder austrat. Also, um es kurz zu machen, Grönland bekommt 1979 die Selbstverwaltung. Seitdem zahlt Dänemark jährlich einen sogenannten Blockzuschuss. Das ist diese berüchtigte Summe von einer 500 Millionen Euro etwa, die Dänemark jährlich in den grönländischen Haushalt einzahlt und damit das Land in so einer etwas undankbaren Abhängigkeitsposition hält. Und 2009 dann zweite Volksabstimmung über die erweiterte Selbstverwaltung, womit Dänemark Grönland als eigenständiges Volk anerkennt und auch oder damit anerkennt, dass die Grönländer sich jederzeit unabhängig erklären können, ohne dass Dänemark dem widersprechen würde. Bis vor kurzem oder eigentlich auch immer noch spricht sich eine große Mehrheit der Menschen in Grönland für einen eigenständigen Staat aus. Also das hat auch die letzten Wochen, die letzten Monate vermutlich nicht geändert, dass eben eine Mehrheit von etwa 80% gerne über kurz oder lang einen unabhängigen Staat ausrufen möchte. So, damit bin ich jetzt am Ende der Geschichte und möchte versuchen, ein paar Dynamiken nochmal aufzuzeigen, die sich seit 2019, 2020 entwickelt haben.
Cliffhanger. Wie angekündigt, der Vortrag des Kulturwissenschaftlers Ebbe Volkwarzen ist derart episch, wir brauchen dafür 2 Hörsäle. Die letzte halbe Stunde seines Vortrages behandelt ausführlich das Thema Geopolitik seit Donald Trump. Darin geht es um die Frage, die in Deutschland und in Europa manche umtreibt. Wieso erwägen die Menschen in Grönland ernsthaft, in irgendeiner Weise auf Trumps Drohen oder Werben einzugehen? Das ist wirklich aufschlussreich, was er darin entwickelt zum Verhältnis zwischen Kolonialisierten und den ehemaligen Kolonisatoren und welcher Spielraum sich da jetzt auftut für die grönländische Bevölkerung. Habt vielen Dank für euer Interesse bis hierher. Stay tuned, Teil 2 folgt in Kürze und heißt Geschichte Grönlands 2. Geopolitik seit Trumps erster Amtszeit.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deutschlandfunk.
Als ich in der 12. Klasse bin, schickt mein Lehrer mir aus dem Nichts eine Mail. Darin steht: Du bist wunderschön. Da bin ich 18, er 58. Später ist er der erste Mann, der mir schreibt: Ich liebe dich. Die Beziehung, die sich damals zwischen uns entwickelt, beschäftigt mich bis heute, weil sie eklig war. Und falsch. Ich bin Britta Rotsch und das ist der Podcast Die Lieblingsschülerin. Aber hier geht es nicht um Liebe und nicht um mich. Es geht um drei Frauen, denen in ihrer Schulzeit etwas Ähnliches passiert wie mir.
Ich habe mich von Anfang an so ein bisschen special gefühlt.
Auch sie hatten ein enges Verhältnis zu ihren Lehrern.
Ich fühlte mich gesehen und ich fühlte mich, glaube ich, erwachsen einfach.
Ein sehr enges.
Ich weiß auch noch, dass ich seinen Geruch nicht mochte, also weder den Geschmack im Mund, der wahrscheinlich eher nach so Kaffee geschmeckt hat, als auch sein Körpergeruch.
Alle drei sind 15, als die Lehrer den privaten Kontakt zu ihnen suchen.
Also ich wusste da schon, dass irgendwas so zwischen uns passiert, irgendeine Bindung, über die man irgendwie auch nicht sprechen kann oder darf.
Was sie damals nicht wissen, die Lehrer nutzen ihre Machtposition aus, um sie zu manipulieren und ihnen immer näher zu kommen.
Und in dem Moment hatte ich das erste Mal den Gedanken: Der plant was. Der will mit mir ins Bett. Der will mit mir schlafen.
Wie kann es an Schulen, einem Ort, an dem Jugendliche in Sicherheit sein sollten, zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommen? In Die Lieblingsschülerin schauen wir auf ein Schulsystem, das seine Schülerinnen und Schüler oft nicht vor solchen Vorfällen schützt. Und auf Betroffene, die ein Leben lang mit den Folgen kämpfen. Die Lieblingsschülerin ist ein 5-teiliger Podcast von Deutschlandfunk. Alle Folgen hört ihr in der Deutschlandfunk-App.